Geht mit uns auf eine Reise durch fantastische Welten.
Schnappt euch euren Drachen, Hexenbesen oder E-Scooter und lasst uns zusammen spannende Themen entdecken.
Egal ob Bücher, Filme, Serien und Videospiele. Hier bei Fabes & Fantasy mit Inka
und Michelle.
Alright, lasst uns reinhören.
Yeah!
Achtung, Spoilerwarnung! In dieser Folge thematisieren wir spoilernde Inhalte. Seid gewarnt, wenn ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fabes & Fantasy mit Inka
und Michelle. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn haben wir eine kleine Einordnung für euch. Wir planen generell jeden Monat eine Folge zu veröffentlichen. Und falls wir es schaffen, gegebenenfalls diesen Monat, also im Januar, auch zwei Folgen für euch zu drehen.
Wir werden mal schauen, wie das Podcast aufnehmen für uns so klappt. Und falls wir es hinbekommen, auch mal mehrere Folgen aufzunehmen, werden wir euch natürlich über die Social-Media-Kanäle darüber informieren.
Inka, was liest du denn eigentlich zurzeit so für Bücher?
Ich habe jetzt tatsächlich relativ schnell hintereinander Burning Crown gelesen.
Okay.
Außerdem habe ich mich tatsächlich mal ans Thema Dark Romans gewagt. Nämlich wurde mir ein Buch zu Weihnachten geschenkt namens Regents. Genau, das habe ich gestern sogar erst beendet. Und ja, falls ihr Interesse habt an einer Rezension über Dark Romans Bücher oder falls ihr Interesse habt an einzelnen Buchrezensionen, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare.
Wir haben so einige Einzelbände im Petto, über die wir mal sprechen können.
Genau, und jetzt mein nächstes Projekt vor Onyxstorm wird tatsächlich das irrationale Vorkommnis der Liebe von Ailey Hazelwood. Das liegt schon bei mir auf dem Sofa. Und Michelle, was liest du denn so zurzeit?
Also, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr sogar schon zwei Bücher beendet. Ich habe Finale und Spectacular von Stephanie Gerber gelesen. Fand ich recht gut. Zwar nicht so gut wie die Once Upon a Broken Heart 3, aber doch sehr gut. Und habe jetzt gestern Call It What You Want angefangen von Alyssa, ich weiß leider ihren Nachnamen auf Anhieb nicht, ist so eine Art College Romance und ja, das hat relativ wenig Seiten und das wollte ich jetzt so vor Onyxstorm noch lesen. Und unabhängig davon, was wir so lesen, ist in der Welt der Bücher so einiges gelesen oder gegeben, weil Sarah J. Maas hat wortwörtlich den Tee gespillt. Hast du das Video gesehen?
Nein, ich habe es nicht gesehen.
Echt nicht?
Deswegen bin ich gerade so ein bisschen supportive. Wait, what?
Also, für euch zur Einordnung, Inka liest gerade das Skript, das ich verfasst habe. Und es gab nämlich auf TikTok vom Account von Spotify so ein, ja, wie so eine Art Rap, also wie so dieses typische Spotify-Rap. Und da wurde nämlich Sarah J. Maas zur meistgehörten Autorin gekürt und sie saß da wirklich so auf dieser Couch mit so Tee und sie hat wirklich den Tee verschüttet. Also sie hat wirklich literally den Tee gespillt. Also
hat sie nicht gemacht.
Hat sie tatsächlich gemacht. Und sie hat sich halt dann eben so dafür bedankt, dass wir ihre Hörbücher so oft gehört haben. Und dann hat sie eben auch gesagt, so dass sie an eben dem nächsten Reich der Sieben Höfe Teil arbeitet und dass sie noch nicht so viel sagen kann, außer dass es ein sehr langes Buch werden wird. Was hältst du davon, wenn sie schon sowas so anspricht, dass es so ein sehr, sehr langes Buch wird? Oder was erwartest du dir denn vom nächsten Reich der Sieben Höfe Teil?
Schwieriges Thema meiner Meinung nach. Ich denke mal, über die Sarah J. Maas Bücher, zumindest Reich der Sieben Höfe, werden wir auch irgendwann noch eine gesonderte Folge machen.
Oh ja.
Jedoch vorweg bin ich ja geteilter Meinung. Und was ich allerdings erwarte von einem neuen Teil, ist, dass sie einige der Plotholes schließen wird.
Hoffentlich.
Beziehungsweise keine neuen größeren mehr aufreißt.
Hast du denn irgendwelche Charaktere, von denen du wünschst, im nächsten Band zu lesen?
Nein.
Also hättest du nichts von diesen Elaine, Ezreal, Tamlin, Liebesbeziehungsdreieck, was sich so viele wünschen?
Nee, tatsächlich. Mich würde tatsächlich sehr die Hintergrundgeschichte zu Rhysand und seiner Schwester interessieren und ich hoffe, dass es da ein bisschen tiefer reingeht.
Oh, ja.
Von mir aus können sich da Elaine, Ezreal und Tametow gesondert irgendwo sich verkriechen.
Ich habe auch letztens einen TikTok gesehen, da hat ihn einfach Teletubby genannt.
Tametow ist schon der Einsamname.
Ja.
Nee, meiner Meinung nach.
Du bist nicht begeistert davon.
Ich bin schon interessiert. Ich würde es schon lesen, wobei ich mir trotzdem mehr
wünsche, dass Sarah J. Maas im Folgebuch etwas mehr Fokus wieder auf die Story legt und etwas weniger Fokus auf, ich weiß nicht, ob man das jetzt jugendfrei hier ausdrücken kann, aber wir nennen es einfach mal ganz plump Spice.
Ja, es war einfach
gerne etwas,
viel.
Ja, gerne etwas weniger, dafür besseren Spice, meiner Meinung nach, wenn es sein muss. Wobei ich nicht unbedingt glaube, dass Sarah J. Maas ein Buch ohne Spice aus der Reihe der Sieben Höfe.
Also, ich meine, das hast du jetzt noch nicht gelesen, aber man muss sagen, dass die Throne of Glass Reihe sehr gut, vor allem in den ersten paar Teilen, ohne Spice ausgekommen ist. Und es hat der Story 0,0 geschadet.
Das glaube ich dir. Jedoch, wenn man sie mal chronologisch betrachtet, wird Sarah J. Maas am Thema Spice wahrscheinlich Blut geleckt haben.
Ja. Vor allem, wenn man den Hype vom letzten Akutar-Band mal so sieht, ne?
Also, wenn man es wirklich exponentiell betrachtet. Ich meine, was mit Crescent City abgeht, weiß ich auch nicht, aber ich habe auch schon gehört, dass das relativ spicy sein soll.
Habe ich nicht gelesen.
Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber was jetzt nur Reich der Sieben Höfe betrifft, hat sie, glaube ich, schon gemerkt, dass sich das sehr gut verkauft.
Mhm. Wobei es ja in den ersten drei Teilen ja Richtung Humanzug ging. Also es war, was heißt human? Es war einiges, aber jetzt nicht so, so ein Dreiviertel vom Buch wie beim letzten Teil.
Es war definitiv storybasierter.
Mhm. Gut, man kann davon halten, was man will, dass Feyre und Reese in einem Zelt, in einem Kriegslager.
Es gibt meiner Meinung nach sowieso ein paar Punkte in den Büchern, wo sich mir die Zehennägel hochrollen. Recent im Slip, aber gut.
Wem es gefällt.
Von daher, wie gesagt, ich war Fan von Ende Teil 1 bis Teil 3.
Ja,
um das
mit
mal auseinander zu zupfen, machen wir aber mal eine gesonderte Folge.
Das auf jeden Fall.
Genau.
Aber nicht nur das ist hier passiert, dass Sarah J. Maas ein Video veröffentlicht hat, sondern noch Rebecca Yarros. Es ist nämlich Onyx Storm in ihrem Büro eingezogen. Das heißt, es wird langsam sehr, sehr ernst.
Und genau deswegen geht es in unserer ersten richtigen Folge über die Empyrean oder auch besser bekannt als Fourthwing und Ironflame Flammen geküsst. Damit wir alle bestens gewappnet sind, da schon am 21. Januar der heiß ersehnte dritte Teil Onyx Storm auch bei uns einziehen wird. Wir werden nämlich nicht nur über die Geschehnisse der beiden Bücher sprechen, sondern auch über unsere oder auch eure Theorien. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsszene aus den Büchern ist oder was eure Lieblingstheorie für Onyx Storm ist. Wir freuen uns darüber zu lesen.
Rebecca Yarros wurde am 14. April 1981 in den USA geboren und lebt mit ihrem Mann und ihren 6 Kindern in Colorado. Ihre Familie zeigt Rebecca sehr oft in den sozialen Medien. So hat sie jetzt zum Beispiel gestern erst gepostet, dass ihre Schwester ja Onyx Storm liest. Im Januar 2023 ist Fourthwing im Englischen erschienen und hier bei uns in Deutschland dann im Juni 2023. Innerhalb mehrerer Interviews gab Rebecca bekannt, dass die Empyrean insgesamt auf 5 Büchern bestehen sollen. Heißt, nach Onyx Storm können wir uns noch auf 2 weitere Bücher freuen.
Nur wenige Monate nach dem Erscheinen von Fourthwing kam auch schon der Nachfolger Ironflame in die Buchläden, welcher nahtlos an die Geschehnisse von Fourthwing anschließt. Beide Bücher wurden weltweit millionenfach verkauft und haben auch durch BookTok einen sehr großen Bekanntheitsgrad erlangt. Wir beide haben die Bücher Anfang 2024 gelesen und können seither nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken oder darüber zu reden.
Nee, geht nicht.
Fester Bestandteil meines Hirnstamms geworden.
Ja, das ist eigentlich echt krank, wenn man es mal so sieht.
Ja, es hat einiges in uns ausgelöst tatsächlich.
Mhm. Aber worum geht's denn eigentlich? Also so grundsätzlich sind wir im Empyrean-Universum, Fourthwing-Universum im Beskythe War College. Und das liegt in Navarre.
Navarre. Achso, du hast das Hörbuch
ja auch. Ja, ich habe ja auch das Hörbuch gehört. Okay. Navarre. Also wie im Hörbuch manche Wörter ja ausgesprochen werden, das ist ja interessant. Für mich war Tern.
Tern, ja.
Nicht Tern, für mich war es Tyrion.
Mm.
Und Scale.
Scale.
Also, ja. Ja, aber so generell in diesem War College ist es so, dass man ab dem 20. Geburtstag einen Eignungstest bestehen muss oder sich einem Eignungstest unterzieht und dann in diesem War College eben in 4 Quadranten eingeordnet wird.
Genau, zum einen haben wir nämlich die Heilkundigen oder auch Heilmacher. Die sind tatsächlich eher sehr, sehr selten. Dann gibt es noch die Infanterie, die Schriftgelehrten und natürlich die Reiter. Zu den Reitern gehören natürlich auch Drachen. Da gibt es verschiedene Rassen, Sorten, wie wird man es nennen?
Kategorische Einordnungen?
Kategorische Einordnungen. Sie sind bunt.
Und haben
verschiedene Farben und durch diese verschiedenen Farben verschiedene Eigenschaften. Mhm. Und zwar sind schwarze Drachen sehr mächtig und einzigartig vor allem. Es gibt sehr, sehr selten schwarze Drachen. Dann haben braune Drachen die Eigenschaft, dass sie als mörderisch gelten. Orangefarbene gelten eher als launenhaft. Grüne als ehrenhaft. Blaue gelten als sehr gefährlich und rote als sehr ungezähmt. Mhm. Orangefarbene gelten vor allem im Buch als unberechenbar. Orangefarbene, und das ist für die Geschichte auch sehr wichtig, meiner Meinung nach, gelten als sehr unberechenbar. Was das heißt, ist allerdings so ein bisschen unklar.
Aber man lernt das so ein bisschen im Laufe des, vor allem ersten Teil, zu kennen, was es bedeutet. Zu Beginn des ersten Bandes, nämlich Fourthwing, werden wir eigentlich wirklich direkt in die Story geschmissen. Nämlich lernen wir unsere Hauptprotagonistin Violet Sorengil kennen, die am Einberufungstag nämlich mit ihrem sehr, sehr schweren Rucksack zu ihrer Mutter ins Büro läuft und dann dort Stimmen vernimmt, nämlich die von ihrer Mutter und von ihrer Schwester, weil nämlich ihre Mutter Violet nicht, wie eigentlich es geplant war, in den Schreiberquadranten einziehen lassen möchte, sondern, surprise, sie soll eine Reiterin werden.
Genau, und nicht nur Violet steht dem Ganzen eher skeptisch gegenüber, auch ihre ältere Schwester Myra ist extra von ihrem Posten, sie ist nämlich auch Reiterin, aber schon Ausgebildete, wieder zurückgekommen, um ihrer Mutter das auszureden, weil man muss Violet als, naja, eher zerbrechlichen Menschen betrachten. Sie ist chronisch krank, hat sehr, sehr schwache Bänder und Sehnen und bricht sich sehr leicht Knochen. Ist grundsätzlich sehr, sehr
fragil.
Fragil, genau. Das ist natürlich auch ein Stilmittel, welches die Autorin gewählt hat, aufgrund von eigenen Erfahrungen, weil in ihrer Familie nämlich genau so eine Krankheit kursiert. Und um dieser Krankheit Aufmerksamkeit bzw. ein Publikum zu schaffen, hat sie das thematisch sehr, sehr gut mit einverarbeitet. Des Weiteren gibt Myra Violet natürlich unendlich viele Tipps, nachdem sie es ihrer Mutter nicht ausreden konnten, dass Violet zu den Reitern gesteckt wird.
Ja.
Zum anderen, für die, die es wissen, die werden es definitiv verstehen, Myras Tipps, den hui, selben pfui.
Das ist ein Tipp, den Myra ihrer Schwester mitgibt. Sie gibt ihr nämlich auch eine Drachenschuppenweste, die Violet so das ein oder andere Mal noch so ziemlich den Arsch retten wird.
Mhm.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Im weiteren Verlauf geht es dann weiter, dass Violet die erste, ich sag's jetzt mal, fast Prüfung bestehen muss, um überhaupt als Kadettin in den Reiterquadranten aufgenommen zu werden. Nämlich muss sie den tödlichen Viadukt überqueren. Das ist eine Art sehr, sehr schmale Brücke, wo ein falscher Tritt bedeutet, dass man sehr tief in den Tod stürzt. Was haben sie gesagt? Ich glaube, 25 cm soll er breit sein. Ich habe es mal nachgeguckt.
Ich glaube, ja. Also ziemlich, ziemlich schmal. Also das ist wirklich eine Gratwanderung. Also da muss man echt aufpassen.
Wie viel geht es in die Tiefe? 60 Meter?
Ich glaube, ja. Und das ist nicht so, dass da unten irgendwie ein Fluss ist, dass man wenigstens irgendwie noch eine Chance hätte, das Ganze zu überlegen. Nee, da ist einfach nur Schotter.
Ich glaube, irgendwo soll schon ein Fluss sein, aber es ist halt die Chance verschwindend gering, dass man genau darin
landet. Ja, vor allem aus der Tiefe halt dann auch, ne?
Mhm.
Wir lernen aber generell sehr, sehr schnell, dass in Fourthwing und Iron Flame Menschen wirklich sehr, sehr schnell sterben. Wen wir aber auch noch kennenlernen, sind nämlich Rhiannon und Jack Barlow.
Hm. Und nicht nur von den beiden lernen wir schon die ersten Charakterzüge kennen. Nein, es tritt natürlich gleich unser Zayden auf den Plan.
Zayden Ryerson.
Mhm, höchstpersönlich. Sohn von Finn Ryerson. Ich stelle mir Finn Ryerson ja schon auch trotzdem heiß vor.
Ne? Echt?
Ja, I don't know.
Echt nicht. Irgendwie. Ja gut, eigentlich muss er gut aussehen, wenn sein Sohn ja schon so als gut aussehend beschrieben wird.
Aber ich der fällt nicht weit vom Stamm, ne? Nee, doch. Apfel fällt nicht weit vom Baum.
Außer seine Mutter war gut aussehend und er war hässlich.
Auch noch so ein weiteres Thema.
Na?
Naja.
Nichtsdestotrotz schafft es Violet mit den einen oder anderen Tipps, Tricks über den Viadukt. Nicht so wie ein paar andere. Und nach dem Viadukt sieht sie nämlich Dane wieder.
Stimmt, ihren Kindheitsfreund.
Ihren Kindheitsfreund, Dane Ators, wo Myra ihr nämlich geraten hat, sobald du über den Viadukt bist, geh zu Dane Athos. Ja, und dann lernen wir auch noch Dane Athos kennen und kommt dann zur ersten Aufstellung, wo alle, die es über den Viadukt geschafft haben, ja, gratuliert werden, dass sie es jetzt in den Reiterquadranten geschafft haben. Und kriegen dann da auch das erste Mal den Auftritt von den Drachen nämlich mit. Wo ja einige echt Schiss kriegen und dann
eingeäschert werden.
Fandest du diesen Moment, Inka?
Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich ziemlich blind in Fourth Wing damals reingeworfen wurde, da ich davor eine lange, lange Leseflaute hatte. Was heißt lange, lange Leseflaute? Eine jahrelange Leseflaute. Mir wurde nämlich das Buch empfohlen von einer Buchhändlerin und ich habe es einfach mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, auf Fantasy hatte ich eh Bock, Drachen, kann man nichts verkehrt machen. Aber ich glaube, ich habe mir noch nicht mal den Klappentext richtig durchgelesen und habe einfach mal blind darauf vertraut. Dementsprechend war ich, nachdem ich die ersten Triggerwarnungen im Buch tatsächlich gelesen hatte, schon ein bisschen angefixt und ich dachte mir so, okay, krass, spannend. Und als es zu dem Moment kam, wo ich das erste Mal die Drachen kennengelernt hatte, war ich noch so voller Adrenalin vom Lesen mit der Sache mit dem Viadukt und Jack Barlow und Zayden und man kriegt ja schon...
Das sind ja so gefühlt nicht mal die ersten 100 Seiten, wo ja schon so viel passiert.
Erstens ist total viel passiert und zweitens hat es da schon richtig viele Emotionen in mir aufgewühlt. Also ich habe richtig doll mitgefiebert und muss auch sagen, dass ich in dem Moment, als die Drachen vorgeführt wurden, schon fast die Angst nachempfunden, dass ich schon fast die Angst nachempfinden konnte, die Kadetten in diesem Moment wohl erfahren haben. So sehr war ich schon in den ersten 100 Seiten eigentlich gefesselt und in der Geschichte drinnen. Also es war wirklich für mich, als ob ich wirklich eintauchen kann, als ob das sich alles um mich herum abspielt. Dementsprechend waren die Drachen äußerst respektvoll für mich.
So respektvoll, dass ihr mir dann gleich eine Sprachnachricht geschickt habt, dass ich mir unbedingt dieses Buch kaufen soll.
Definitiv. War eine gute Entscheidung, oder?
War eine gute Entscheidung.
Genau. Und im Laufe des Buches lernt man natürlich erstmal die ganzen Gepflogenheiten auf diesem War College. Das ist ja eine Kriegsschule, kann man es ja schon fast sagen. Dort lernt man erstmal alles kennen. Die Kadetten werden in ihren Zimmern zugeteilt, beziehungsweise in dem großen Zimmer, da alle Kadetten ohne Drachen erstmal alle auf einen Haufen gepfercht werden quasi, weil die Verlustrate halt so hoch ist, dass man ungern in Einzelzimmer investiert, glaube ich.
Mhm, denke ich auch.
Genau. Und ein sehr großer Teil dieses War College, beziehungsweise des Lehrplans in der Kriegsvorbereitung, ist das Sparring, wo jeder Kadett teilnehmen muss und man sich auch gegenseitig auffordern kann. Vor allem lernt Violet sehr, sehr schnell, dass es im Sparring sehr hart zugeht, es nicht auf das Leben anderer geachtet wird, sie selber auch nicht oft glimpflich davon kommt.
Was auch der Grund ist, wieso Dane Athos, ihr eigentlich bester Freund aus Kindheitstagen, sie immer wieder und immer wieder dazu ermutigen möchte, doch bitte den Reiterquadranten zu verlassen und doch zu den Schreibern zurückzukehren, so wie es eigentlich Violets Plan war.
Dane tut nämlich alles in seiner Macht Stehende, um Violet da irgendwie rauszubekommen und ich möchte jetzt fast schon sagen, spielt verzweifelt den Retter oder möchte es.
Ich erinnere mich nur daran, wie du am Anfang gesagt hast, oh, Dane ist so toll und er ist so nett und ich so, oh nee, Inka, der geht gar nicht.
Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr zu Genüge herausgefunden, dass mein Red Flag Sensor nicht der stärkste ist.
Ja, also wenn ihr den Podcast länger verfolgen werdet, werdet ihr schnell herausfinden, dass Inka keinen Red Flag Detektor hat. Für mich sind Red Flags sofort erkennbar und Dane war so die erste Red Flag, wo sie einfach reingelaufen ist.
Ich sag nur WKQ Teil 3.
Ich brauche nur Akuta sagen.
Tamlin fand ich von Anfang an sketchy. Weil, für Gegenbeweise.
Ich glaube schon. Oh no. Ich werde diese Sprachnachricht suchen und finden.
Ich sag's. Mein jetziger Standpunkt ist, es tut mir natürlich leid, falls ich es zurücknehmen muss. Aber aktuell bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Tamlin für mich von Anfang an nicht der Bookboyfriend war.
Niemals.
Nein.
Also,
so viel dazu.
Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn für jemanden Tamlin ein Bookboyfriend ist. Ich möchte es echt wissen.
Es gibt welche, die haben sich Tamlin tätowieren lassen.
Zurück zu Fourth Wing. Wie die Inka schon gesagt hat, gibt es ja Sparring Trainings, zu denen jeder eben teilnehmen muss und sich halt verschiedenen Gegnern stellen muss. Und Violet weiß, dass sie einen Nachteil hat, aufgrund ihrer körperlichen Beschaffenheit und ja, eigentlich aufgrund ihrer körperlichen Beschaffenheit. Und da ist ein Buch ihres verstorbenen Bruders Brennan ihr ein wahnsinniger Helfer. Er hat das nämlich damals für Myra, also das mittlere Kind, das Sandwich-Kind, geschrieben, wo er ihr nämlich Tipps gegeben hat, wo sie anhand der Listen sieht, welche Gegner ihr gegenüberstehen werden. Und so zwischen, also man muss so, also die Kadetten, die haben ja so Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Also die müssen so die Drecksarbeit machen, wie zum Beispiel Essen ausgeben und so das ganze Zeug. Und Violet findet halt dann raus, wer ihre Gegner sind und vergiftet dann einfach so ihre Gegner.
Weil es ist eine kleine Giftmischerin.
Und jemand kriegt das dann mit.
Ja, dreimal dafür raten, wer das mitkriegt.
Erhelle mich, Enke.
Das war doch Reden, oder?
Natürlich war es eben.
Sorry, so, warte mal. Bevor ich jetzt hier Scheiß erzähle. Genau, nämlich wird immer klarer, natürlich auf der einen Seite, dass Seiden Violet tot sehen will und dann mache ich immer wieder Andeutungen. Bringt sie aber aus erstaunlichen Gründen nicht sofort um die Ecke, obwohl er genug Möglichkeiten hätte. Mal dazu. Auf der anderen Seite wird einem natürlich auch nicht die Information erspart, dass Seiden wohl außerordentlich gut aussehend wäre und attraktiv und Violet gerne mal selber über dem Zaun hängt, wenn sie die Jungs beim Sperren beobachtet. Um das jetzt mal so auszudrücken.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es gibt sogar eine Stelle in so einem Buch, wo genau so das beschrieben wird, glaube
Exactly. Grundsätzlich sind gefühlt alle Männer auf dem Biscayne War College natürlich groß und breit gebaut und muskulär. Wie soll es auch anders sein in einem Fantasy-Romance-Buch?
Ganz ehrlich, ich möchte mal ein Fantasy-Buch lesen, wo der Hauptprotagonist potthässlich ist.
Ja, oder zumindest Bauchansatz hat.
Ist mir egal. Kein Stereotyp. Ich will einen, der nicht groß, dunkelhaarig,
Tätowiert.
tätowiert, weiß ich nicht. Ich will, dass er eine dicke Nase hat. Ich will, dass er, keine Ahnung, quasi Modo-Buckel.
Dann, wenn du dicke Nase sagst, dann hätte ich eine Moonhatch für dich. Da wird seine Nase als Adlernase beschrieben.
Heißt es nicht an der Nase
Eines Mannes?
erkennen wir seines?
Lass mal so stehen.
Okay. Aber wie Inka ja schon gesagt hat.
Es baut sich definitiv eine Spannung auf zwischen Seiden und Violet. Und man kann eigentlich relativ lange nicht so ganz einordnen, ist es jetzt pure sexuelle Anspannung oder ist es tatsächlich sexuelle Anspannung mit Mordabsicht oder wo genau wird es darauf hinlaufen? Ne?
Zayden fordert nämlich Violet dann auf der Sparringmatte heraus und kommt ihr ziemlich, ziemlich nahe dabei. Was natürlich Violets Gefühle komplett aus dem Ruder laufen lässt und den natürlich dann auch wieder zur Weißglut bringt, weil nein, sie muss in den Schreiberquadranten. Sie ist keine Reiterin.
Ja.
Aber das. Ess ruhig weiter. Aber das Sparring ist auch nicht das einzige Schulfach, was im Biscayne War College so Reiter durchleben müssen. Sie haben auch so zum Beispiel so Kurse wie, welche Stadt wurde gerade angegriffen? Ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser Verteidigungskurs da?
Verteidigung der dunklen Künste
Genau,
oder
Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Ich sag, wie hieß denn das jetzt? Hat auch einen Namen.
Ja, es hat alles einen Namen. Wir nennen es einfach jetzt Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und dann gibt es auch wahrscheinlich noch Wahrsagen und sowas.
voll raus, ja.
Wir lassen es einfach mal so stehen. Es gibt noch andere Schulfächer. Nicht nur ist das Sparring, aber das Sparring ist auf jeden Fall das.
Wir lernen Krieg.
Wir lernen Krieg.
Auf Drachen.
Auf Drachen.
Es gibt auch noch zwei sehr, sehr prägende Events während eines Schuljahres, sage ich jetzt einfach mal, während eines Kadettenjahres oder eines College-Jahres, über die wir auch nochmal reden müssen. Und zwar müssen alle Kadetten einen, naja, wie eine Art Parcours bestehen, den sogenannten Gauntlet.
Takeshis Castle, nur in gefährlich.
Yes, und in tödlich. Und nämlich geht es da um einen, ja, schon eine Art Parcours, in dem verschiedene kleinere, wie eine Art Prüfung, bewegliche Prüfungen bestanden werden müssen, die alle symbolisch dafür stehen, zu prüfen, ob du geeignet bist, auf einen Drachenrücken zu klettern oder dich auf einem Drachenrücken halten zu können, beziehungsweise ob du einfach geeignet bist, ein Drachenreiter zu sein.
Und bei diesem Gauntlet merkt man auch schnell zum einen, dass Violet dem nicht so ganz gewachsen ist, darauf zu kommen. Also das merkt man schon beim Training vom Gauntlet.
Gewachsen.
Mit ihren, was ist sie, 1,68? Nee,
Sie sind 64.
1,64.
Also so klein ist es nicht.
Nee, sie ist für eine Frau normal groß.
Ich bin
nur Säden,
auch
1,64. Ne, Säden ist, glaube ich, einfach nur ein Schrank mit...
Ich glaube, der war 1,96, glaube ich.
Google, wie groß ist Säden Ryerson?
Nee, aber ich bilde mir ein, also ich habe es mal nachgeguckt, weil im Buch werden die Größenangaben als Footangaben dargestellt und wenn ich mich nicht täusche, war Violet wieder 1,62 oder 1,64 groß und Zayden müsste so um die 1,95, 1,96 oder sowas groß sein.
Ganz ehrlich, ich finde es nicht mal.
Aber es ist tatsächlich witzig, weil es genau die Größenverhältnisse sind wie zwischen Erik und mir.
Ja, er ist 1,93 und Violet ist 1,52.
52?
5 foot. Und er ist 6'4".
Violet ist doch
steht
mehr
auf Reddit.
Auf Reddit steht er.
Doch, da.
5'4" ist
und,
Violet.
Ja, und 5'. Achso.
Achso, nee, warte. But she is shorter than 5'4" based on Satan's comments. So she assumed to be 5'2" or 5'3".
Ja, genau. Und er ist 6'4".
Foot Anthony. Haben wir jetzt 5,3. Sind wir bei 1,61.
Okay, und er ist 6'4", das heißt dann größer.
No shit. Ah, 6'4". 1,95.
Ja, okay.
Ja, okay, also man kann es tatsächlich größenverhältnistechnisch, Violet ist ein Ticken kleiner als ich und Zayden ist ein Ticken kleiner als Erik.
Das heißt, ihr seid die Real-Life-Violet und Zayden.
Zumindest was Größe angeht.
Hm. Also haben wir jetzt schon mal geklärt, Violet ist dem nicht so ganz gewachsen. Und dann, ach ja, was ja dann auch wichtig ist, gibt ja so ein Gauntlet-Training.
Genau.
Und dann kurz vor dem 1. Oktober findet dann das richtige...
Prüfung vor der Präsentation.
Genau. Und da gibt es eine Person, die findet, dass Violet im Prinzip gemogelt hat in dem, was sie da getan hat. Weil Violet, ihr müsst euch das so vorstellen, da gibt es zwei ja, so Steinwände, wo man sich dann zwischendrin so raufkraxeln muss.
Es wird im Buch wird's als Steinkamin quasi beschrieben, genau. Der in die Felswände gehauen ist.
Genau, und da muss man sich halt dann so reinquetschen und dann halt da so hochklettern. Und am Gauntlet gibt es halt so Seile, wo man sich dann, falls für den Fall, dass man halt fällt, sich festhalten kann, anstatt dass man halt abstürzt, wenn man überhaupt an dieses Seil greifen kann. Und Violet macht sich halt dann dieses Seil zu nutzen, zieht sich halt dann damit im Prinzip nach oben, dass sie den Gauntlet bestehen kann. Und es gibt eine Person, die das nicht so toll findet.
Nee, das Ausschlaggebende ist doch bei der Schlussrampe, dass sie ihre Dolche benutzt.
Stimmt, sie hat noch, ja, zusätzlich zu dem Seil hat sie noch die Dolche benutzt, genau. Mhm. Und das hat dann ja Amber nicht so ganz gefallen.
Danke, dass du es mal gesagt hast. Ich habe nicht vergessen, wie die alle hieß.
Amber. Und das ist nämlich die, ich vermute, dass sie und Dane was miteinander haben. Oder dass sie auf jeden Fall was von ihm will.
Ja, es wurde zumindest März deutlich angedeutet,
ja.
Dass da zumindest mal was lief irgendwie zwischen den beiden. Aber nichtsdestotrotz kann Violet quasi den Gauntlet oder die Gauntlet-Prüfung als für sie bestanden sehen, welche Konsequenzen das für Amber hat. Ich sag mal so, sind... Feurig? Das ist ein bisschen out of context.
Nee, das ist eigentlich, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Dem bestandenen Gauntlet geht es für alle Absolventen, sage ich mal, weiter zum Präsentationstag. Der findet gleich am nächsten Tag statt und das ist quasi, wie der Name schon sagt, die Präsentation der aktuellen Kadetten gegenüber den Drachen, die dieses Jahr bindungswillig sind. Das heißt, alle Kadetten, die bestanden haben, werden auf einen großen Platz geführt, auf dem sich schon die diesjährig bindungswilligen Drachen befinden und müssen sich quasi einer zur Schaustellung unterziehen.
Im Beziehungsweise kann man sich das wie eine Modenschau vorstellen. Die watscheln da in der Reihe hintereinander.
Und werden von den Drachen begutachtet. Und gleich im gleichen Zug, wenn einer der Drachen einen Kadetten für nicht tauglich befindet, kann er dort auch gleich eliminiert werden, sagen wir es mal so.
Deswegen sagt man oder haben auch die ganzen Kadetten, wo er dann auch zu den Drachen sollen, den Tipp bekommen. Sagt nichts Falsches. Die Drachen hören euch, die Drachen beurteilen euch. Und da gibt es so einige Kadetten, die das nicht so ernst genommen haben.
Ja.
Und dann schnell das Zeitliche gesegnet haben.
Sehr schnell. Sehr heiß. Also feurig.
Zu Asche verpufft.
Genau. Und Präsentationen können sich sowohl Drachen als auch die Kadetten bereits ein Bild machen, was das bevorstehende Dreschen angeht. Nämlich wird dort, ja, es ist eher, wählt der Drache dort seinen zukünftigen Reiter, umgekehrt weniger. Ja. Aber die Kadetten können sich zum Beispiel die Drachen schon mal anschauen, um zu gucken, welchen Drachen würden sie sich denn nähern wollen.
Und welchen vielleicht nicht unbedingt.
Genau. Mhm. Und dann kommen wir eigentlich auch gleich zum Dreschen. Und ich würde sagen, das Dreschen kann man so bezeichnen, dass alle Kadetten, die bisher noch leben,
ja,
ne?
Ja.
in einen Topf geschmissen werden, beziehungsweise einen Talkessel, in dem die bindungswilligen Drachen herumstreunern, auf sich warten, beziehungsweise sich selber vielleicht auf die Suche begeben. Und an diesem Tag ist es erstens natürlich Ziel zu überleben, da lebend wieder rauszukommen.
Richtig.
Da, wenn du dich einem Drachen näherst, der dir aber nicht unbedingt gut gestanden ist, das halt auch sehr, sehr schnell für dich tödlich enden kann.
Richtig.
Und genau, zum anderen.
Ja, passiert natürlich das, was man so hätte erwarten können. Jack Barlow, den wir ja schon vom Viadukt kennen und sich während des ganzen Schuljahres jetzt nicht gerade nett gegenüber Violet verhalten hat, ihr mehrfach Morddrohungen hat zukommen lassen.
Oder
und
aktive Mordversuche.
Richtig. Also Jack
richtig
Barlow.
Richtig sympathisch.
Ist, ja, richtig sympathisch. Also ist eine 10 von 10. Gar keine Red Flag. Das ist so eine Green Flag. Also puh.
Mal eine Red Flag, auf die ich nicht reingefallen bin.
Er, also Jack Barlow und noch zwei andere Kadetten haben es nämlich auf einen kleinen goldenen Drachen abgesehen, der nämlich sich in dieses Tal gewagt hat und die ganzen Kadetten anschauen möchte. Und Jack und seine zwei machen sich auf den Weg im Prinzip, um diesen kleinen Drachen nämlich zu töten, weil sie sagt nämlich, so ein schwacher Drache soll im Prinzip nicht binden, er ist nicht gut für die, ja, für die Drachenwelt. Und im Prinzip impliziert das halt dann auch so, weil das impliziert ja dann auch natürlich, weil ja Violet auch sehr schwach ist. Das heißt, die sagen, es gefallen auch immer wieder so Sätze wie, sie ist die Schwächste im Quadranten, sie ist die Schwächste im Geschwader.
Sie sollte eliminiert werden.
Sie sollte eliminiert werden. Und Violet macht es sich dann zur Aufgabe, im Prinzip diesen kleinen goldenen Drachen vor Jack und den anderen Zweien, ja, zu beschützen. Nur dieser kleine goldene Drache ist nicht so bereitwillig zu flüchten.
Ist ein bisschen stur, kann man vielleicht sagen.
Ein bisschen stur, fliegt nicht weg, legt den Kopf ein bisschen schief, guckt ein bisschen blöd. Aber Violet stellt sich im Prinzip diesen ihr zu großen
Gegnern. Auf die Gefahr, dass sie selber dabei umkommt, möchte sie um alles in der Welt diesen kleinen goldenen Drachen eigentlich beschützen.
Richtig. Und hat dann dabei auch noch Publikum.
Und Publikum. Denn eigentlich ist es den Schwarmführern und Geschwaderführern verboten, am Dreschen teilzunehmen bzw. einzugreifen. Jedoch wagt sich eine bestimmte Person namens Selden Ryerson so weit hinein, um das ganze Geschehen zu beobachten und zu kommentieren.
Er greift nicht ein, er kommentiert. Das ist sehr wichtig, weil nämlich er und sein blauer Drache Segail nämlich das Ganze kommentieren und beobachten, wie Violet im Prinzip den kleinen Drachen verteidigt. Und es geht nämlich so weit, dass sie Jack verwundet und er dann die Flucht ergreift. Ich glaube, einer stirbt. Einer von den dreien stirbt, ja.
Owen wird ohnmächtig.
Genau, Owen wird ohnmächtig. Einer von den dreien stirbt, weil nämlich, oh, Überraschung, Überraschung, ein riesiger, großer, schwarzer Drache taucht auf. Der Drache, in dem, es gibt nämlich ein Schulfach mit Professor Kaori, der nämlich vom Dreschen nämlich alle Drachen so ein bisschen gezeigt hat, welche bindungswürdig sind. Und da hat er nämlich auch, Professor Kaori kann nämlich die Bilder von Drachen projizieren. Und da hat man halt dann einen einzigen schwarzen Drachen im Vale nämlich gesehen. Und natürlich wollte sich Jack Barlow gleich auf ihn stürzen. Aber plötzlich taucht da so eine Stimme in Violets Kopf auf, die ihr nämlich dann sagt, dass sie aufsteigen soll. Und es ist die Stimme von dem riesengroßen schwarzen Drachen, den Jack Barlow so unbedingt haben wollte. Was bedeutet, dass eben dieser riesengroße schwarze Drache Violet als seinen Reiter auserkoren hat und sie gebunden hat.
Zum einen das, und das muss ich tatsächlich sagen, war ein Punkt in der Geschichte, den ich tatsächlich nicht erwartet habe. Ich kann mich noch erinnern, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, war ich voll baff, weil ich immer noch der Meinung war, dass Violet da ausschließlich mit Andana, also mit dem kleinen goldenen Drachen, rauskommt. Und es war für mich tatsächlich so ein Punkt, wo ich mit offenem Mund gelesen habe, weil ich mir dachte, okay, kranker Scheiß. Was für eine geile Scheiße.
Für mich war das nicht ganz so. Also ich fand, das war so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen Klischee-Move, aber das war halt so schwaches Mädchen, starker Drache-Moment. Was mich dann mehr überrascht hat, war dann das, was danach passiert ist, nämlich dann als Tern und Violet nämlich landen und Violet nämlich dann verkünden muss, welche Drachen sie gebunden haben. Da war es dann für mich eine Überraschung, dass nicht nur ein Drache sie gebunden hat.
Was eigentlich nur zulässig wäre, beziehungsweise was normal üblich ist.
was eigentlich nur mal üblich ist, sondern gleich zwei Drachen haben sie gebunden. Nämlich kleine goldene Drache Andana hat sie nämlich auch noch gebunden. Und darüber waren nicht viele begeistert. Und da kann man dann eigentlich Tern zitieren, wie er nämlich dann darüber geurteilt hat, weil sich ja alle dann aufgeregt haben. Zitat: Die Menschen haben in den Belangen der Drachen nicht mitzureden. Mhm. Also Tern ist so eine
Sass-Queen.
Sass-Queen. Also, was Tern da manchmal raushaut, boah.
I love him.
Super.
Ich muss wirklich sagen, Tern ist eigentlich mit einer meiner Lieblingscharaktere.
Ja.
Und wehe dem Rebecca Yarros wird sie nicht töten. Ich werde Rotz und Wasser heulen.
Ja.
Wenn das der Fall ist. Nee.
Ja.
Aber zu den Theorien kommen wir später.
Ja, zu den Theorien kommen wir später. Genau, und dann wird berät sich im Prinzip das Imperium, also das Drachenkomitee, könnte man schon sagen. Also, ja. Also die ältesten Drachen beraten sich jetzt eben, ob Violet wirklich beide Drachen binden darf oder nicht. Mhm. Aber wie Tanja schon gesagt hat, die Menschen haben in den Belangen der Drachen nicht mitzureden. Darf Violet beide Drachen behalten? Natürlich freuen wir uns alle für sie.
Mhm. Wir freuen uns.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zu dem Punkt, an dem auch endlich mir mal bewusst geworden ist, dass Dane tatsächlich eine toxische kleine Ratte ist.
Ja, aber was nämlich genau nach dem Dreschen passiert ist, also da war es wirklich dann so für mich so, box ihn bitte einfach.
Ja, nämlich wollte er natürlich Violet um jeden Preis ausreden, Tern zu nehmen oder Tern zu wählen, als richtig. Ob sie eine Wahl hätte.
Ja.
Weil
sie soll nämlich unbedingt den kleinen goldenen nehmen, weil er kann ja eh nicht fliegen und damit ist sie am sichersten, wenn sie schon nicht in Schreiberquadranten geht.
Sie
ne?
ist ja so schwach und deswegen ne, und
ja.
ist ja viel zu gefährlich, wenn sie mit Tern fliegen würde und so weiter und so fort. Und was daraufhin geschieht, hat mich ein bisschen überrumpelt gehabt.
Ich hätte kotzen können.
Das und zum anderen, wie gesagt, war das auch für mich der Moment, wo ich so gedacht habe, wait, nee, das fühlt sich gerade ganz falsch an. Nämlich meint Dane Athos, nachdem er unbedingt versuchen wollte, ihr einzureden, wie schwach sie ist und wie sinnlos es wäre, Tern zu nehmen, küsst sie auf einmal. Das, wovon Violet ja eigentlich seit Jugendträumen geträumt hatte oder seit Jugendtagen geträumt hatte, was jetzt aber nicht nur Violet, sondern auch allen Lesern mehr als madig vorkommt, der Move.
Vor allem, weil sie, also Violet ja dann auch selbst sagt, das ist nicht das, was sie möchte.
Mhm.
Und das war dann wirklich so. Danke. Gott sei Dank. Ich glaube, wenn es wirklich darauf rausgelaufen wäre, gut, ich meine, man schon wie Zayden beschrieben wird, konnte man sich von Anfang an so denken, so, ja, Bad Boy, der wird's, ne? Ich glaube, wenn es Dane geworden wäre, hätte das einen komplett anderen Turn nehmen müssen. Dann hätte er so eine 180-Grad-Wendung charaktermäßig annehmen müssen, damit ich sage, so, okay, ja, kann ich verstehen.
Ja.
Weil... Vor allem, was danach noch kommt und dann, nee.
Na gut, das thematisieren wir später ja auch alles noch, aber sei mal dahingestellt, diese Situation war für mich mehr als schwierig. Ich sag's mal so, schwierig.
Sehr schwierig.
Genau, hiermit werden wir mit dem Dreschen durch. Violet hat zwei Drachen, einmal den großen schwarzen Drachen Ternanach oder auch Tern genannt und den kleinen goldenen Drachen Andana, wie sich herausstellt. Andana ist, wie man noch dazu wissen muss, ein Federschwanz. Man weiß sehr, sehr wenig über Federschwänze, da sie meistens im Vale, also dem Zuhause der Drachen quasi, behütet werden und man eher annimmt, dass es eher eine Form von Kinder schon fast sind. Also keine
Schlüpflinge, ja.
Jugend jetzt auch nicht, aber man weiß sehr wenig darüber.
Richtig.
Dementsprechend ist das natürlich auch für viele Lehrer eine Sensation und wollen natürlich so viel wie möglich auch über Andana noch herausfinden.
Richtig. Und natürlich ist es dann für jeden Kadetten auch mal was Neues, beziehungsweise dann ja Rookie, einen Drachen zu haben. Und dann geht es auch so weiter, dass man ja erstmal lernen muss, so einen Drachen zu fliegen. Mhm. Und ja, Tern ist jetzt nicht so der Typ so, ich halte mich stur nach Plan und fliege diese schönen Moves und Manöver hinterher, die ich machen soll. Nee.
Tern fliegt gerne Extrawurst.
Tern fliegt gerne Extrawurst und macht einen auf Top Gun.
Mhm.
Und dadurch, dass ja Violet, oh Wunder, klein und schmächtig ist, kann sie sich nicht in diesen Sattel, in dieser Kuhle an Terns Rücken halten und fällt des Öfteren aus dem Sattel. Weswegen dann Tern seine Drachenfähigkeiten nutzt, um sie im Prinzip den Sattel zu halten, so, sie so festzuhalten, dass sie eben nicht aus dem Sattel fällt.
Man muss auch dazu sagen, dass es äußerst außergewöhnlich ist, dass Tern sie immer wieder aufgefangen hat, beziehungsweise seine eigene Macht einsetzt, um sie im Sattel zu halten, da die meisten Drachen, sobald ihr Reiter vom Rücken fällt, einfach für sie Geschichte ist. Da jetzt alle Kadetten, die einen Drachen gebunden haben, offiziell als Rookies gelten, haben sie natürlich auch gewisse, na was heißt Vorzüge, aber
Privilegien.
Nämlich dürfen sie jetzt jeder ein eigenes Zimmer beziehen. Violet ist natürlich gegenüber von ihrer Freundin Rhiannon eingezogen. Und es kommt zu einem eher unschönen Zwischenfall einer Nacht.
Und nee, doch ist nachts, weil sie ja, glaube ich, Terns oder Andanas Stimme im Kopf hört, dass sie aufwachen sollen.
Ja. Also Violet hat tief und fest geschlafen. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, dass am Anfang die Bindung der Drachen zu ihrem Reiter noch relativ schwach sind und sich erst nach und nach stärken, bis sie dann auch mal das Kanalisieren anfangen, beziehungsweise bis der Drachen seine Macht an den Reiter kanalisiert. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem die Reiter mindere Zauber ausführen können. Und das ist dann auch der Moment, an dem die Reiter mindere Zauber ausführen können und ihre Siegelkraft entwickeln. Wie gesagt, bis es soweit ist, ist die Bindungskraft nicht sonderlich stark und viele der Drachen, deren Reiter in der Zeit getötet wird, stellen sich dazu bereit, quasi neu zu binden. Somit sind die
gebundenen Reiter für die ungebundenen Reiter ein ziemlich leichtes Ziel.
Genau. Dementsprechend müssen in der Zeit die gebundenen Reiter sehr, sehr aufpassen, dass sie nicht einfach abgemuxt werden. Und in genau so eine Situation gerät leider unsere Violet in einer Nacht, als sie sehr tief schläft und plötzlich die Stimmen von ihren zwei Drachen hört. Sie soll doch unbedingt aufwachen. Sie soll jetzt aufwachen. Und als sie ihre Augen öffnet, stehen auf einmal Gestalten bei ihr im Zimmer und über ihr und greifen sie an. Es entsteht ein tatsächlich ziemlich bitterer Kampf ums Überleben für Violet. Sie wird ziemlich zugerichtet. Zum Glück für sie trägt sie natürlich ihre Drachenweste, heißt. Ganz schlimme Stichverletzungen, sage ich mal, kann sie eventuell umgehen. Jedoch wird sie gewürgt. Und das ziemlich arg bis am Rande ihres Bewusstseins. Und es sieht sehr, sehr ausweglos aus für sie. Vorerst.
Aber zum Glück, nämlich Fun Fact, Tern, Violets Drache, ist nämlich verpaart mit Sadens Drache, Segale. Weswegen dann Tern, nämlich Segale, warnt und Selden in einem grandiosen Auftritt ins Zimmer reinstürmt, wir alle gejubelt haben, Andana die Zeit anhält mit ihrer Drachenmagie.
Was davor auch nicht bekannt war.
Dass sie das überhaupt kann als Schlüpfling. Und dann Selden mit seiner Siegelkraft. Seine Siegelkraft ist nämlich das Schatten beschwören. Alle tötet.
Und weil Seiden natürlich auch sehr, sehr skrupellos ist, werden alle abgeschlachtet. Ich glaube, mit Hilfe von Seidens Schwertern und der Schattenmagie, oder?
Kam mir gerade. Dadurch, dass ja Tern und Segale aneinander verpaart sind, ist es natürlich auch blöd, wenn Violet stirbt. Ja. Stirbt auch Seiden.
Ja.
Weswegen, aufgrund Violets Schwäche, Seiden ihr einen Leibwächter zur Seite stellt.
Liam!
Liam Murray! Unser blonder Sunny Boy!
Den haben wir ja voll vergessen.
Oh mein Gott, wie konnten wir es wagen? Wie konnten wir es wagen und Liam vergessen? Ich schäme mich gerade jetzt richtig, ne? Da! Ich puste mir mein wirres Haus im Gesicht und blicke in schreckgewartete Augen eines ungebundenen Rookies und er ist nicht der Einzige. Es sind 7 Kadetten in meinen Zimmern. 4 davon sind ungebundene Männer, 3 sind Frauen. Ich keuche auf vor Überraschung. Genauer gesagt, es sind 2, denn sie ergreift die Flucht. Er heißt nicht Owen, er heißt Oren. Zayden kommt reingestürzt und während Andana im Prinzip die Zeit anhält und rettet Violet.
Und schlachtet alle anderen ab.
Mit seinen Schatten.
Und Schwertern.
Kaum sexy oder so. So, weiß nicht. So gerettet zu werden mit so Schatten und
Schwertern.
Schwertern und
Muskeln.
Narben und Tattoos und Malen und so.
Ja, Violet kommt dann gerade nochmal so mit dem Leben davon, ist aber ziemlich hergerichtet. Ob geprellte oder gebrochene Rippen, Würgemale, schwarze Sicht. Also, dir geht's nicht gut.
Nee. Und am nächsten Tag, oder anders gesagt, Zayden kann das natürlich nicht so auf sich sitzen lassen, was passiert ist, weil greift man Violet an, greift man ja auch natürlich ihn an.
Und die Frage ist ja immer noch, wie sind die anderen Kadetten in Violets Raum gekommen?
Genau. Und es kommt dann sehr schnell raus, wer die Übeltäterin ist, die die Kadetten in ihrem Zimmer gelassen hat. Und am nächsten Tag bei der Aufstellung ergreift dann plötzlich Zayn das Wort.
Ja.
Kannst du dich nicht mehr daran erinnern?
Schon, aber ich war gerade gedanklich bei Dane.
Genau, weil also es war ja so, dass ja Zayn ja dann so anspricht, es gab einen Überfall und hier und da und da und da. Und dann kommt ja Dane, dessen Siegelkraft eine geheime Siegelkraft ist. Er kann nämlich durch das Auflegen bzw. Berühren der anderen Person die letzten Erinnerungen lesen.
Meinst du, er verkauft unter Tresen Brust auflegen durch Hand auf Brustvergrößerung durch Hand auflegen oder so?
Oh, vielleicht ist er so ein Meta-Jesus. So, ich lege meine Hand auf und so.
Mhm.
Genau, also Zayn verkündet halt, dass es einen Zwischenfall eben gab und Dane ist dem so ein bisschen skeptisch gegenüber und möchte eben
Amber sehr in Schutz nehmen.
Aber da weiß man ja noch gar nicht, dass es Amber ist. Er möchte ja erstmal zuerst Violets Erinnerungen ja sehen, da, ob wer es wirklich war, weil er kann es ja irgendwie nicht glauben so.
Ja.
Und dann lässt ja Violet, glaube ich, über Tern alle ihre Erinnerungen teilen.
Mhm.
Und dann ist ja Dane total schockiert. Was? Nein, das würde Amber ja nie tun, weil Amber so Herzchen, Augen, Best Buddies mit Dane und so.
Mhm.
Aber Tern macht dann einen kurzen Prozess mit ihr und sie stirbt.
Tot. Das war's mit Amber.
Bye, Amber.
Bye. Genau, das dazu. Und jetzt muss ich gestehen mit einer meiner absoluten Lieblingsszenen tatsächlich, weil es bisher kein Buch, was ich seitdem gelesen habe, geschafft hat, diese knisternde Stimmung wiederzugeben. Mm. Also es war wirklich, als ob man gerade in der Situation selber drinnen ist und ich kann euch bestimmt alle noch an das Feeling erinnern des ersten Kusses. Und genau das war es halt on point. Das habe ich auch schon wieder zu viel gespoilert. Naja, auf jeden Fall geht es in der nächsten Sequenz darum, dass wie bei jeder gebundene Junior entwickelt quasi in seinem eigenen Tempo die Bindung zu seinem Drachen, beziehungsweise erkennen die Drachen, wann derjenige Reiter bereit dazu ist, die Macht kanalisieren zu dürfen, beziehungsweise wann der Drache an den Reiter seine Macht kanalisiert. Und das dauert bei jedem unterschiedlich lang, aber es gibt so Pi mal Daumen eine Zeitgrenze von 6 Monaten. Und in dieser Zeit haben eigentlich die meisten Drachen angefangen zu kanalisieren. Und Violet wartet sehnsüchtig darauf, dass sie kanalisieren kann, dass sie entdeckt, welche Siegelkraft sie hat, dass sie die minderen Zauber nutzen kann, wie zum Beispiel einen Federkiel zu halten. Zumindest so einen funny Stift.
Das ist was, wo ich echt sagen muss.
Ist das, okay.
Das ist was, wo ich sagen muss. Die müssen, die müssen mit irgendwie
vollumständlichen Federn schreiben.
Federkiel, also wirklich die Tintenfässchen und Feder ihre Notizen schreiben. Und erst wenn sie Kanäle oder mindere Dinger können sie so eine Art Kugelschreiber benutzen? So like, what the fuck? Hä?
Ja.
Was ist das für ein komisches Land, bitte?
Ja, vielleicht bewegt sich diese Tintenkugel von Zauberhand, ich weiß ja nicht.
Boah, wäre schon Premium, ne?
Das wäre schon nützlich. Oh,
vielleicht ist es sowas wie bei Rita Kimcorn. Harry Potter, du weißt, die Reporterin.
Ja.
Das wäre natürlich, so stelle ich mir das vor.
Du weißt, dass ich meinen Namen immer nicht habe.
Aber du kennst Rita Kimcorn.
Ja, natürlich kenne ich sie, aber ich bin nicht mit dem Namen. Naja, egal. Auf jeden Fall wartet Violet sehnsüchtig darauf, dass Tern endlich zu kanalisieren anfängt. Und es dauert sehr lange, bis er endlich Violet für bereit erachtet. Währenddessen können eigentlich schon alle um sie herum kanalisieren. Die Ersten entwickeln schon ihre eigenen Siegelkräfte und Violet wartet und wartet und wartet. Eines Abends, als Violet gerade vom Badehaus zurückkommt, um sich ihre Haare zu kämmen, die sie frisch gewaschen hat, merkt sie auf einmal ein Gespräch von wegen, sie ist jetzt bereit.
Stimmt.
Irgendwann haben sie, oder war das noch davor?
Nein, das war das. Genau, ja, ja.
Und damit wird Violet eigentlich in einen quasi, sag mal, Energiestrom reingerissen. Sie merkt immer wieder, wie irgendwas in ihr anschwillt, wie eine Art Macht sich in ihr breit macht. Es brennt unter ihrer Haut, ihr wird heiß und kalt, sie dreht quasi gefühlt komplett durch.
Oh, Ja.
Was ich aber auch so ein bisschen strange finde, ist, dass sie erst sagen, sie ist jetzt bereit, ich fange das
Ja.
Kanalisieren an und dann bumsig.
Also, in so einem Kontext. Die Drachen bumsen. Keine Menschen.
Ja, aber ist es nicht strange? Da unterhalte ich mich dann noch. Sie ist jetzt bereit zum Kanalisieren. Komm, lass treiben. Oder
Vielleicht
nicht?
ist es deren Art für Dirty Talk.
I don't know. Ja, auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall merkt Violet, wie diese Macht in Schüben kommt und sie fragt sich erst, was.
Für alle, die sich fragen, wo wir sind auf Seite 425 im Buch.
Genau. Diese Macht kommt eben in Schüben und Violet kann aber nicht so ganz ausmachen, was jetzt gerade los ist. Aber sie vermutet schon, fangen die Drachen jetzt das Kanalisieren an? Ist es jetzt soweit? Aber sie versteht es nicht. Sie hat sich es irgendwie auch ein bisschen anders vorgestellt. Es brennt, als ob sie diese Macht übermannt. Und es kommt schübeweise und ihr wird wirklich heiß und komischerweise erregt. Irgendwie ist sie
Naja,
auf
gut, ich
einmal.
meine, sie kann natürlich die Empfindungen von Tern eben spüren. Und dadurch, dass er ja dann mit Sigale am Rumtechtemächteln ist und sie noch nicht weiß, wie sie ihn abschirmen kann, also seine Gefühle, also diese Gefühlsübertragung zwischen ihm und ihr im Prinzip stoppen kann, kriegt sie das natürlich halt voll und ganz mit.
Und zum anderen kann sie zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wirklich ausmachen, dass das jetzt gerade eben Sigel und Tern sind, die sich da gerade miteinander vergnügen. Sie merkt einfach nur diese unglaublichen Gefühlsausbrüche, die sich auf sie übertragen. Und es kommt noch zu einer sehr witzigen Situation, als dann auf einmal Liam Mari vor ihrer Tür steht, um zu checken, ob alles bei Violet in Ordnung ist.
Ja! Ja,
Und sie sich kurz dann fragt, ob sie sich einfach an ihm reiben kann oder so. Da war doch irgendwas, oder?
stimmt! Ja! Aber okay, zu Violets Verteidigung. Ich glaube, Liam ist einer der wenigen nicht dunkelbraun gebrannten, dunkelhaarigen Kadetten. Weil ja Bodhi schaut ja genauso aus, Garrick schaut genauso aus, Sawyer schaut ja genauso aus. Und Liam ist ja wirklich der Einzige, der blond und blaue Augen hat. Und diese Grübchen, wie sie ja immer beschreibt.
Ja.
Deswegen, boah, als Abwechslung kann ich es schon verstehen an ihrer Stelle. Also.
Also wir halten mal fest, Violet kriegt alle Empfindungen von Tern mit, während er sich gerade mit Sigel vergnügt. Heißt, er und sie sind quasi ultra-rallig. Und in diesem Moment kommt ihr Liam auch durchaus als Option in Frage. Zwischenzeitlich besinnt sie sich dann aber und schickt ihn weg, weil sie die Freundschaft mit ihm dann halt doch nicht aufs Spiel setzen möchte.
Ja.
Erstickt aber fast an diesen überflutenden Emotionen und entschließt dann kurzerhand, sich einen Weg nach draußen ins Freie zu bahnen, um frische Luft zu schnappen. Es ist eine sehr verschneite Nacht, die Schneeflocken tänzeln so vom Himmel und als sie so in den Innenhof des Geländes stürmt, lehnt da an der Steinwand, wie könnte es anders sein, Seldon Ryerson und zieht an einer Zigarette mit Cumin
Churim. Ich habe
Churim.
es gerade auf Churim. Also so wird's, also so haben die das im Hörbuch ja ausgesprochen. Und im Prinzip bietet er ihr jetzt auch einen Zug an und bringt ihr jetzt im Prinzip bei, dass Sigel und Herrn
Vögeln.
ja, danke. Und
Sich sehr, sehr lieb haben in dem Moment.
sich ganz so lieb haben, die Bienchen und Blümchen
Summen.
summen umher. Natürlich schiebt dann auch Zayden gleich Panik und fragt so, wo zum Teufel steckt eigentlich dein Leibwächter? Und ja, dann sagt er halt, sagt sie halt dann ja so, ja, er ist im Bett. Und dann fragt er so, in deinem? Und dann so, nein, nicht, dass das für dich irgendeine Rolle spielen würde. Ist der eifersüchtig? Inka, ist Zayden eifersüchtig?
Bestimmt nicht.
Nein.
Definitiv nicht.
Auf jeden Fall kommt es jetzt dann im Prinzip dazu, dass Zayden
Naja.
ihr einen Arm um die Taille schlingt und sie abstützt und ihr einen Crashkurs in
Abschimmen.
Abschirmen im Prinzip gibt und
Magst du die Stelle vorlesen?
oh, frag mich nicht. Violence. Oder ich bin weg. Und dann, also ja, so geht es im Prinzip. Oh, das ist so super einfach, diese Stelle. Und dann so, wie oft geht es denn mit denen? Oft genug, dass du eine gute Abstimmung brauchen wirst. Du wirst nie in der Lage sein, sie vollständig abzublocken und manchmal vergessen sie, uns abzuschirmen, so wie heute Nacht. Und dann, ja, bringt er ihr eben bei, wie sie sich abschirmt, dass sie im Prinzip diese mentale, also sich einen mentalen Raum vorstellen soll, in dem sie mit festen Beinen steht. Und dadurch, dass sie zwei Drachen hat, hat sie eine schwarze Tür für Tern und eine goldene Tür für Andana. Und sie lernt jetzt im Prinzip, diese Tür zu schließen und Tern einfach damit abzublocken. Und sie sagt dann auch, sie hat's und das nennt sich eben Erdung. Damit verankert man sein mentales Ich. Dann, ich finde es schon wieder, weißt du, das ist so, du hast das Buch offen und du liest nur einen Satz und du bist schon so, super. Ja. Selden mustert mich mit einer Intensität, die mich magnetisch angezogen zu ihm hinschwanken lässt. Er schüttelt den Kopf. Ich habe das wochenlang üben müssen. Ich schätze mal, ich habe einen exzellenten Lehrer. Seinen Daumen streichen über die zarte Haut unter meinen Ohren und sein Blick wandert zu meinem Mund. Verdammt, dich zu berühren war eine schlechte Idee.
Die schlechteste.
Dich zu küssen wäre ein katastrophaler Fehler. Verheerend. Wir werden es beide bereuen. Natürlich. Scheiß drauf. Und dann, auf Seite 425, passiert das, worauf wir alle gewartet haben. In der einen Sekunde ist er noch außer Reichweite und in der nächsten liegt sein Mund auf meinen, heiß und fordernd.
Dieses Scheiß
bei
drauf,
den
ne?
Göttern. Ja, ich zitiere. Das ist genau das, was ich brauche. Und dann, also Violence, das ist, also Rebecca hat ja schon mal in dem Interview gesagt, dass sie Violet nur Violet genannt hat.
Dass sie Violence machen kann?
Damit er Violence sagen kann. Also sie kam anscheinend von Anfang an mit dem Spitznamen Violence und hat dann Violet nur Violet genannt, weil er Violence sagen kann.
Das ist aber auch
super. Es ist super.
Ich muss sagen, die Stelle, die erweckt jedes Mal wieder in mir Gänsehaut, weil es ist einfach so, als ob der ganze Raum knistert, ohne Scheiß. Mhm. Also gerade schon allein mit dieser Szene hat Rebecca Yarros für mich wieder auf jeden Fall bewiesen, dass sie eine Romance-Göttin ist, was das angeht. Also das dazu. Genau, auf jeden Fall war das die erste Kussszene zwischen Violet und Zayden. Aufgeladen, voller Spannung und Knistern lösen sie sich dann doch irgendwann wieder voneinander und gestehen sich, oh, maybe not a best idea.
Upsi.
Beziehungsweise Zayden sieht das erst so. Mhm. Weil er das natürlich komplett überrumpelt.
Kann halt auch diese Gefühle nicht so ganz einordnen, die sie jetzt da im Prinzip empfindet, weil
er will sie doch töten.
Schickt ihr dann auch gemischte Gefühle, weil er will sie dann nicht mehr küssen, aber dann wieder doch und
es geht eine ganze Weile so weiter.
Ja.
In der Zeit laufen viele Vorbereitungen für die Wargames. Das ist das nächste Spektakel an der Reihe. Und auch in der Zeit gibt es immer wieder hin und her mit Dane, weil Dane sich natürlich was erhofft, was Violet aber von vornherein aufschmettert.
Gott sei Dank.
Yes. Es passieren auf jeden Fall noch einige weitere Sachen im Zuge der Vorbereitungen auf den Jahresabschluss, auf die Wargames, die bevorstehen. Ich muss gerade gucken, dass ich es zeitlich wieder einordnen kann. Ja.
Als nächstes kommen dann die Wargames, in denen das vierte Geschwader zu einem Außenposten fliegt, an dem zufälligerweise Violets Schwester auch stationiert ist und sie dann Myra nach Monaten ja endlich mal wieder sieht. Genau, sie haben im Prinzip so ein Spiel veranstaltet, wo sie dann gewonnen haben, also das vierte Geschwader, also das Fourth Wing. Und Violet und Ree beginnen dann etwas nicht ganz Legales, weil das nämlich in der Nähe ist, wo Rees Familie wohnt. Und gehen dann in einer Nacht- und Nebelaktion mit Myra dann zu dem Haus, wo Rees Familie wohnt. Und dann stellt Myra die glorreiche Frage, na, habt ihr schon mal getestet, wie lange Segale und Tern voneinander getrennt sein können? Und dann, wie es sich herausstellt, nur 3 Tage.
Exactly. Montserrat-Zimmer, ne? Gibt es natürlich so ein paar Situationen, die Kadetten dort auf das reale Leben nach dem War Cottage vorbereiten sollen. Ein paar strategische Spielchen mit Holzfiguren zum Beispiel. Und wenig überraschend taucht Zayden auch auf einmal auf, weil
wie gesagt, die Drachen können nicht so lange voneinander getrennt sein. Von daher ist Zayden ab jetzt mit dabei und nimmt auch an diesen Strategiespielen teil. Und es entbahnt sich so ein bisschen ein, ich nenne es mal ganz lieb, Schwanzvergleich zwischen Dane und Zayden. Die können sich nämlich immer weniger leiden und Dane riecht so langsam, dass da irgendwas im Busch ist mit Violet und Zayden, aber kann es noch nicht wirklich benennen. Urplötzlich wird der Stützpunkt in Montserrat angegriffen. Und zwar ist die aktuelle Hauptbedrohung in Fort Wing die Greifenreiter, die regelmäßig Stützpunkte überfallen und plündern. Und das ist nämlich der eigentliche Krieg, weshalb überhaupt Drachen geritten werden. Jahrhunderten wird eben Krieg gegen die Greifenreiter geführt. Auf jeden Fall kommt es zu einem Angriff und Violets Geschwader muss den Stützpunkt verlassen. Und da Violet ein bisschen bockig ist und meint, ey, ich habe einen großen, starken Drachen, ich kann helfen, ich möchte Myra nicht alleine lassen. Myra, fällt es ihr schwer zu gehen und Zayden versucht sie zu überreden, aber letztendlich hilft nur ein erneuter Kuss von Zaydens Seite. Violet realisiert aber schnell, dass es eher eine Ablenkung diente und sehr, sehr schnell wird sie von Terns Krallen packt und in die Lüfte getragen, in Sicherheit. Und dementsprechend ist sie dann ein bisschen angepisst und es entspannt natürlich ein Hin und Her zwischen den beiden.
Bei den Wargames kommt es dann auch noch zu einem, ich nenne es mal, ja, Zwischenvorfall oder Zwischenfall. Die Wargames sind ja so in der Art Capture the Flag und sie müssen eine Art Ei stehlen und Jack Barlow ist dann dabei, auf seinem Drachen Tern und Violet im Prinzip zu verfolgen und dadurch, dass ja dann Violet auch endlich gelernt hat zu kanalisieren und eine Siegekraft entwickelt hat, nämlich das Blitzebeschwören und sie dann im Prinzip sich beschützen möchte und auch irgendwie diesen Gegner Jack Barlow endlich mal besiegen möchte, schleudert sie einen Blitz auf den Turm, auf den Jack Barlow im Prinzip steht und tötet ihn dann damit. Also das war's dann mit Jack Barlow. Den gibt's da nicht mehr. Und oder der Umstand, dass dann Violet im Prinzip Jack Barlow ja dann umgebracht hat, beschäftigt sie natürlich dann auch und sie ist dann abends in ihrem Zimmer und reagiert sich im Prinzip ab, wirft Messer auf eine Zielscheibe und Dolche, muss im Prinzip diesen Umstand halt verkraften, dass sie jetzt jemanden umgebracht hat, weil es war ja dann der erste Mensch, den sie ja dann wissentlich und absichtlich getötet hat. Und Zayden kommt dann vorbei und möchte sie besänftigen, ein bisschen komforten, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, dass sie durch ihre Siegelkraft, also dieses Blitzebeschwören, eine Waffe ist, aber dass sie nicht unbedingt zu einer Waffe macht, weil dadurch, dass sie ja das trotzdem noch kontrollieren kann, sie auch damit kontrollieren kann, wen sie damit tötet, was sie damit tötet. Und nur wenn sie sich halt dann im Prinzip in diese Rolle schubsen lässt, der Mörderin auch wirklich zu einer Mörderin wird und dann, richtig, und dadurch, dass sie ja dann auch Jack getötet hat, rettet sie ja damit auch vielen das Leben, unter anderem auch hat sie ja Andana gerettet, dadurch, dass sie ja verteidigt hat. Zayden ist dann für sie so ein Ruhepol in dem Moment, dass dann im Prinzip eins zum anderen führt. Und dann die Zimmergarnitur dran glauben muss. Toll lieb, so dolle lieb, dass dann der Schrank leider unter der ganzen Masse an Liebe kaputt gegangen ist. Und dann Garrick und Bodhi einen neuen Schrank besorgen mussten.
Man muss dazu ja auch erwähnen, durch ihre Siegelkraft wird witzigerweise, wie sage ich das jetzt einigermaßen jugendfrei, jedes Mal, wenn sie explodiert, was? Wie würdest du es denn jugendfrei umschreiben, wenn jemand den Orgasmus hat? Okay, ich sag's jetzt einfach mal ganz plump. Jedes Mal, wenn sie zum Höhepunkt kommt, schlagen Blitze ein. Es zerstört Sachen draußen und Zayden muss sie mehrmals durch seine Schatten abschirmen und beschützen. Und es fliegen Trümmer.
Weil dann das Schuljahr im Prinzip beendet ist und dann kommt King Tauri zu Besuch. Also es gibt in diesem Land, in dem das Ganze spielt, auch einen König, der heißt eben King Tauri. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und er möchte eben unbedingt Zayden sehen, weil King Tauri einmal im Jahr ein Auge auf ihn werfen möchte, da er natürlich der Sohn des Rebellenanführers Fen Ryerson ist. Für die Gezeichneten ist halt dieser Tag nicht gerade schön, da nämlich
an dem Tag die Eltern aller Rebellenkinder getötet wurden.
Diese Rebellenkinder sind tatsächlich ziemlich viele vertreten in Violets Jahrgang, nämlich zum einen natürlich Zayden, welcher der direkte Sohn des Rebellenanführers ist. Die ganze Fehde zwischen den beiden basiert nämlich auch darauf, dass Finn Ryerson, also Zaydens Vater, schuld am Tod von Violets Bruder ist. Man muss auch noch dazu sagen, dass Violet eigentlich noch einen Vater hatte, der mittlerweile auch verstorben ist. Aufgrund von Brennans Tod hat er nämlich leider einen Herzinfarkt erlitten, beziehungsweise einen zweiten, der ihn dann endgültig das Leben gekostet hat. Das nochmal so kurz zur Hintergrundgeschichte. Und nicht nur Zayden ist ein Gezeichneter, sondern auch Liam Marvel zum Beispiel, Imogen, Garrick, Bodhi, gibt eine ganze Reihe voll. Für die ist dieser Tag natürlich ein sehr trauriger, beziehungsweise sehr unangenehmer Tag. Dementsprechend, Violet muss natürlich aufkreuzen, denkt auch kurzzeitig gar nicht wirklich daran, dass es für die anderen eigentlich doof ist und hat ihren Liam dabei, ihren Beschützer. Und ihr wird dann währenddessen eigentlich bewusst, oh scheiße, Gott, es tut mir so leid, dass ich dich in diese Situation gerade mit reinbringe. Dann wird ihr natürlich auch schmerzhaft bewusst, dass es hier nicht nur für Liam schwer ist, sondern auch für Zayden. Und Zayden sieht sie den ganzen Abend über nicht und begibt sich auf die Suche nach ihm. Stellt sich dann raus, dass Zayden mutterseelenalleine auf dem Viadukt sitzt und Trübsal bläst. Violet hat natürlich nicht ihre Reiteruniform an, sondern hat sich für einen engen Rock entschieden mit Beinschlitz und natürlich nicht unbedingt bewegungsfrei. Dementsprechend ja auch keine Reiterstiefel und schlägt sich trotz allem gegen den Rat von Garrick und Bodhi zu Zayden über den Viadukt durch. Dort streiten sie natürlich erstmal, weil Zayden nicht fassen kann, dass Violet sich freiwillig wegen ihm in die Gefahren stürzt, vom Viadukt stürzen zu können. Aber ja, letztendlich raufen sie sich zusammen. Violet schafft es, Zayden zur Ruhe zu bringen, ihn zu komforten, ihm eine Stütze zu sein und kann ihn letztendlich dazu bewegen, vom Viadukt runterzusteigen mit ihr zusammen. Daraufhin verspricht sie ihm, sich jetzt mal um ihn zu kümmern und beide verschwinden sie in seinem Zimmer oder in ihrem Zimmer? In seinem Zimmer, ne? In seinem Zimmer und sind dann noch eine Weile gut bei der Sache, als auf einmal es wie wild an der Tür von Zayden klopft.
Und es ist eigentlich wollen die beiden sich nicht unterbrechen lassen nach dem, keine Ahnung wie vielten Mal. Es wird dann eben klar, dass die nächste Prüfung bevorsteht, also nochmal Teil des Wargames ist. Und dann müssen sie nach Resson aufbrechen. Und da sagt dann Dane bei der Verabschiedung zu ihr, dass er sie eben vermissen wird. Und dann machen sie sich mit ihren Drachen eben auf den Weg nach Resson. Und auf den Weg dorthin macht die Gruppe dann im Prinzip erstmal eine Pause an einem kleinen Fluss, wo man dann, oder anders gesagt, wird Violet ein bisschen so vor den Kopf gestoßen. Sie hat nämlich gerade die Nacht mit Zayden verbracht, hat so gedacht, jetzt sind sie so an einem Punkt, wo sie sich mental so geöffnet haben oder die Gefühle zueinander einstehen und muss dann feststellen, dass Zayden die ganze Zeit über Waffen an die Greifenreiter geliefert hat, denn sie bekommen nämlich an diesem Fluss überraschend Besuch von Greifenreitern, was Violet natürlich ja sehr missmutig stimmt beziehungsweise sehr sauer macht, weil er es ihr natürlich nicht erzählt hat und sie halt dann nicht weiß, wie sie darüber empfinden soll, ob er immer noch so ein Verräter ist, ob er noch weitere Komplotte hat. Aber das Ganze zu überdenken, soweit kommt es eigentlich gar nicht, weil nämlich dann, sobald sie den Stützpunkt nämlich erreichen, finden sie nämlich eine Notiz vor, dass sie nämlich überleben sollen und finden dann schnell raus, dass die Ortschaft neben diesem Stützpunkt nämlich angegriffen wird von einem Feind, von dem Violet bis dato dachte, existiert nur in dem Geschichtsbuch, das sie noch von ihrem Vater vererbt hat, das sie übrigens nicht verbrannt haben nach seinem Tod, nämlich den Venini und den Wyvern. Und dann kommt es im Prinzip zu einer sehr, sehr tragischen Schlacht, in der sie wirklich um ihr Überleben kämpfen müssen. Violet muss da all ihre Kraft, die sie kanalisiert hat, zusammennehmen und kämpfen und ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil sie kann halt leider ihre Siegekraft halt noch nicht so gut unter Kontrolle halten und auch noch nicht zielen. Sie ist halt noch eine Kadettin, eine Junior und muss halt erst noch üben, ihre Siegekraft wirklich unter Kontrolle zu halten, was dann aber durch die ganzen Wyvern, dadurch, dass sie auch nicht wissen, wie sie diese Wyvern und Venini besiegen sollen, dann leider Gottes dazu führt, dass zwei Reiter sterben. Und einer davon ist leider Liam.
Ich muss sagen, Liams Tod war tatsächlich sehr, sehr tragisch. In mir sah es emotional auch ganz, ganz elendig aus. Was ich jetzt noch dazu sagen wollte, nämlich stand auf dieser Notiz, dass es quasi eine Prüfung für Zayden Ryerson ist, ob er als Geschwaderführer bestehen kann. Nämlich lässt er ihm die Wahl entweder, er stellt das Überleben seines Geschwaders sicher und bringt sie quasi in Sicherheit, oder sie setzen sich dafür ein, dass die angegriffene Stadt gerettet wird. Zayden ist dann natürlich erstmal im Zwiespalt, weil er natürlich nicht möchte, dass seinem Geschwader irgendwas passiert. Genau. Es stellt sich eben raus, dass Violet Zayden unwissentlich verraten hat, indem Dane Aethos ohne ihres Wissens ihre Erinnerungen gesehen bzw. gestohlen hat in dem Moment. Und nun erfahren hat quasi, dass Zayden und die anderen sich nachts über oder immer mal wieder wegstehlen. Und jetzt ist die Prüfung für Zayden Ryerson quasi, weil Colonel Aethos ihnen quasi so auf die Schliche gekommen ist, überlebt, wenn ihr könnt. Dementsprechend werden sie in diesen Angriff geschmissen und ja, leider nicht ohne Verluste. Und wie Michelle schon erwähnte, müssen wir leider von Liam Murray Abschied nehmen, was uns die eine und andere Träne gekostet hat. Jedoch wird tatsächlich auch Violet ziemlich übel hergerichtet. Sie wird mit einem Dolch verletzt, der wohl vergiftet ist mit Venenigift. Und daraufhin ist sie quasi kurz vorm Abkratzen. Und als sie schon nur noch im Delirium ist, hört sie nur, wie die Männer darüber diskutieren, wo können wir sie hinbringen, wie können wir sie retten. Und da hat Zayden einen letzten Einfall. Sie müssen nochmal fliegen, weit fliegen, und er wird nicht begeistert sein, der Mann, zu dem sie ihn bringen. Aber es ist die letzte Hoffnung, Violet zu retten.
Und damit endet im Prinzip Fourth Wing, wenn da nicht noch das allerletzte Kapitel wäre, aus Zaydens POV. Es ist nämlich bei Rebecca Yarrow so üblich, dass wir immer das letzte Kapitel aus Zaydens Sicht bekommen. Nämlich ist es das Kapitel, in dem Zayden tagelang an ihrem Bett verharrt hat und sie endlich wieder aufwacht. Und ja, Violet ist halt ein bisschen damit überrumpelt, wo sie sich befinden und was passiert ist. Also zuerst ist sie sehr euphorisch und glücklich, halt Zayden wiederzusehen, und sie küssen sich, und es scheint so, als wäre halt es sehr gut und normal so. Und Zayden befürchtet auch noch ganz kurz, dass sie vielleicht vergessen hat, was passiert ist. Aber sie erinnert sich halt dann doch noch, was. Aber sie erinnert sich halt zum Glück doch daran. Und als sie dann aufsteht und zu dem Zimmerfenster geht, wird ihr halt klar, okay, sie ist nicht im Beskyf, wo ist sie? Und dadurch, dass sie ja Schriftgelehrte werden wollte, erkennt sie dann doch recht schnell, wo sie sind. Sie sind nämlich in Arisha. Das ist die Heimatstadt von Zayden, die eigentlich hätte während der Rebellion zerstört werden sollen, aber sie ist es nicht. Surprise, surprise. Und hier bahnt sich dann auch schon so ein bisschen an, worum es dann im zweiten Band dann so geht, denn es klopft an der Tür, weil ein ganz bestimmter jemand natürlich nach Violet gucken möchte, um zu gucken, ob es ihr gut geht, denn
dieser jemand ist ein Heilkundiger. Zayden hat Violet nämlich zu einem sehr, sehr begabten Heilkundigen gebracht. Dieser jemand, der Violets Leben gerettet hat, ist niemand anderes als Brennan Sorengale, Violets verstorbener Bruder oder verstorben geglaubter Bruder. So, Cliffhanger! Mit diesem Satz endet Fourthwing flammengeküsst der erste Band der Imperium-Reihe. Ich weiß noch, als ich das Ende gelesen habe, ich hätte schreien können. Ich hätte einfach gerade raus schreien können. Und mich hat es so überwältigt. Ich fasse es mal ganz kurz meine Meinung zu Fourth Wing zusammen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass es von vorne bis hinten mich dieses Buch komplett mitgenommen und zerrissen hat. Emotional komplett fertig gemacht. Es ist so intensiv geschrieben. Krass detailreich. Aber nicht detailreich, wo man sich denkt, ja, kommt zum Punkt, sondern wirklich, wirklich 1A Worldbuilding, 1A Charakterbuilding. Man baut direkt Emotionen auf zu den Charakteren. Man kann sich meiner Meinung nach super in Violet hineinversetzen. sie ist super nahbar geschrieben und alles in einem ist es einfach nur emotional. Emotional, emotional. Also, das kann ich jetzt dazu sagen. Michelle, was ist denn deine Meinung, nachdem du Fourth Wing gelesen hattest?
Also, ich muss sagen, ich habe es ja ein bisschen klüger gemacht wie du. Ich weiß noch, du hast... Nein, ich schon nicht so. Ich habe ja... Ich habe ja vor, du hast Fourth Wing an einem Samstagabend beendet und hast dir Iron Flame noch nicht gekauft gehabt. Und dann hast du mir so Sprachnachrichten geschickt, so, oh nein, Michelle, ich hab's noch nicht. Und ich habe dir klug gemacht, weil ich habe ja ein paar Tage nach dir angefangen. Ich habe ja Iron Flame schon gekauft, bevor ich mit Fourth Wing fertig war. Und ich weiß noch, ich saß mit offenem Mund einfach da und konnte es nicht glauben, was ich da gerade gelesen habe. Ich war so, Hilfe. Weil es ja dann wirklich so Schlag auf Schlag ging, so am Ende so mit... Diese Erkenntnis, okay, Greife sind doch nicht so böse, so wie man die ganze Zeit gedacht hat. Hä? Es gibt Venini. Es gibt Venini, so, hä, what? Was sind Wyvern? Hä? Arisha. Der Plot-Twist hat getwistet. Vor allem noch das mit Brennan. Also, ich glaube, das war bis zu dem Zeitpunkt gab es kein Buch, wo mich halt so mitgenommen hat oder wo halt ich dann diese Empfindungen hatte. Und ich weiß noch, ich habe Fourth Wing zugeklappt und habe Iron Flame genommen, weil es schon neben mir lag, weil ich es nicht erwarten konnte, das zu lesen. Ich war so hooked einfach. Mhm. Es war so schrecklich. Es war wirklich schrecklich und es hat dann ja bis heute, also fast jetzt ein Jahr, wirklich später, hält diese Hype irgendwie so an. Also keine Ahnung, ich komme nicht davon los. Es ist, irgendwie wird es ja noch schlimmer. Vor allem heute, wir nehmen diese Folge heute am 5.01.2025 auf und ein Amsterdamer Verlag hat den Prolog und die ersten zwei Kapitel veröffentlicht und eine Internetseite hat die Seiten, also die ersten zwei, drei Kapitel von Holländisch auf Englisch übersetzt, von Onyx Storm. Ich habe es gelesen und Inka noch nicht. Das heißt, ich weiß im Moment mehr wie Inka.
Oje, Mini, ja, nee, aber ich habe schon gesagt, ich werde bis zum 21. Januar werde ich enthaltsam leben. Weil ich es, glaube ich, sonst emotional nicht aushalten würde. Was mich jetzt noch von dir interessieren würde, Michelle, ist, ich meine, wir lobpreisen Fourth Wing jetzt natürlich gerade in alle Höhen. Ich meine, uns hat es tatsächlich wirklich umgehauen. Mich würde es aber auch mal interessieren, ob es für dich irgendwelche Kritikpunkte gibt, irgendwelche Sachen, wo du meinen könntest, hey, das hätte man besser machen können oder, oh, das ist aber schwierig jetzt gewesen. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
Boah, sehr gute Frage. Also, mir würde zu dieser Frage mehr bei Iron Flame einfallen als zu Fourth Wing, muss ich sagen. Weil, nee, ich glaube, also ich will nicht sagen, dass Fourth Wing perfekt ist, aber boah, würde ich irgendwas anderes machen? Natürlich haben mich irgendwelche Charaktere genervt. Ja, mich haben Charaktere genervt. Nee, weißt du, jetzt muss ich darüber nachdenken. Ich bin ja gerade auch dabei, das Hörbuch von Iron Flame zuhören. Gut, wenn ich sagen müsste, mich hat irgendein Charakter genervt, dann ist es Dane. Dane ist so ein Sunny Boy, möchte gern, oh, ich bin dein BFF-Charakter. Der hat mich richtig abgefuckt.
Aber meinst du, das Buch wäre besser ohne ihn?
Also, ich glaube, Dane hat seine Daseinsberechtigung. Aber frag mich das Gleiche zu Iron Flame und ich kann es dir beantworten, weil bei Iron Flame habe ich tatsächlich mehr Kritikpunkte als zu Fourth Wing.
Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Mir geht es tatsächlich ähnlich. Ich habe tatsächlich selten so ein rundes Buch gelesen wie Fourth Wing, was mich auch gleichzeitig so krass in den Bann gezogen hat. Dementsprechend fällt es mir auch ganz, ganz, ganz schwer, etwas Negatives daran auszusetzen. Klar, es gibt viele Charaktere, wie Michelle schon meinte, oh, die sind echt eklig. Sowas wie Jack Barlow oder Dane Aetis oder dieser Owen oder sonst was. Nee, wie ist er? Oh. Aber trotz dessen tragen die ja alle zum Plot der Geschichte bei und sind tatsächlich nötig. Und ich glaube, wenn es diese Ekelcharaktere nicht gäbe, dann hätten sich wahrscheinlich auch noch lange nicht solche Emotionen gebildet und aufgestaut. Also das finde ich schon ganz gut so. Was ich auch noch hervorheben wollte, ist, dass, ich meine, klar, man kennt so dieses typische Klischee, kleine, schwächliche Hauptprotagonistin, die nichts geschissen kriegt, aber ja trotzdem alles in den Arsch geschoben wird. Also sie jeden Erfolg kriegt und so weiter. Gibt's zu Genüge. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei Violet Sorrengail nie das Gefühl von so einem Pick-me-Girl hatte. Für mich war Violet, auch wenn sie klein und zierlich war, auch wenn sie zerbrechlich und natürlich sehr petit und so weiter ist, ist sie meiner Meinung nach trotzdem in ihrer Charakterentwicklung einfach stark. Sie fängt sehr, sehr klein an und entwickelt sich sehr, sehr groß.
Das ist es halt, weil sie lässt sich oder muss sich von so vielen anhören, oh nee, du kannst es nicht und hör auf. Und vor allem von denen so, oh nee, du kannst es nicht und sei lieber dies und jenes. Und muss, oder auch von Ticinia, dieser Schiffgelehrten, so war, du bist jetzt irgendwie Reiterin und hier und da, du hast dich verändert. Aber sie hat es nie als Beleidigung gesehen. Sie hat es halt immer so als Kompliment gesehen. So, oh, du hast dich verändert. Oh, du bist zu einer anderen Person geworden. Aber das hat dich irgendwie jetzt nicht wesentlich verändert. Du bist halt an dem halt eher gewachsen. Und vor allem, weil sie halt dann so einen starken Charakter mit Tern auch noch hinter sich hatte, wo halt dann ihr auch diesen Rückhalt gegeben hat und ihr halt dann immer noch gesagt hat, du bist stark, Silberne. Du, ich weiß ganz genau, wer und was du bist. Ne? Also das ist halt das, wo man halt sagen muss, hebt sie auch von so vielen anderen weiblichen Charakteren auch ab, die halt nicht dieses, ja klar hat sie manchmal so Dinger so, ich wünschte, sehen wir hier Hilfe, ich bräuchte jetzt, aber sie war halt trotzdem, wie mit dem Sparring, sie hat sich immer selbst irgendwie geholfen. Wenn es nicht immer so Ding war, sie hat sich immer geholfen.
Genau, und das ist auch das, was ich so bewundernswert finde. Viele andere weibliche Hauptprotagonistinnen, die sehr, sehr schwach dargestellt werden und zierlich und so weiter und so fort, die können auf einmal alles perfekt. Die nimmt einen Bogen in die Hand, ach, der ist so schwer und ach, ich zerbreche gleich unter der Last dieses Bogens, aber ich kann urplötzlich perfekt schießen. Das ist bei Violet nicht so. Sie erarbeitet sich alles und sie findet Alternativen. Sie findet Mittel und Wege, wie sie sich durchschlagen kann, trotz ihrer Einschränkungen. Und nicht, oh, ich bin so schwach, aber ich kann alles. Und das finde ich schon cool.
Vor allem ist ja dann auch so, sie lässt sich von Zayden trainieren, sie lässt sich von Rhee trainieren, sie lässt sich von Imogen trainieren. Also sie ist ja dann auch dem gegenüber halt aufgeschlossen, weil sie weiß, okay, wenn sie ist nicht auf andere, also sie kann sich nicht auf andere verlassen. Zwar gut, sie hat ihren Schwarm, auf den sie sich verlassen kann, aber wenn sie halt selber nicht was tut, um halt besser zu werden, bleibt sie halt das schwache Glied und lässt sich halt davon halt auch nicht unterkriegen. Also es ist halt wie du schon sagst, so eine Feyre war halt von Anfang an des Buches so, oh, ich bin diejenige, die Pfeil und Bogen in die Hand nimmt und in den Wald geht und diesen Wolf oder was es war, tötet, um meine Familie zu ernähren, was auch immer. Ja, was ist aus ihr geworden? Ne? Oder so eine Avery aus House of Destiny Eternity, ne? Also, ne? Also das ist halt, das sind halt so unterschiedliche Charaktere und ich finde, das macht halt Violet dann auch zu so einem besonderen Charakter, weil ja, sie hat Schwächen, aber sie wächst halt dran. Und du siehst halt in diesen Büchern oder vor allem im ersten Teil, du siehst halt diesen Progress, den sie halt macht. Ne, also es ist nicht so, dass sie von jetzt auf gleich ist, wie du schon gesagt hast, sondern so wirklich so Progress halt, ne? Hast du denn eine Lieblingsszene in Fourth Wing, wo du sagst so, beste Szene im ganzen Buch?
Ja, die habe ich und ich glaube, das habe ich vorhin sogar schon mal angesprochen, aber für mich ist tatsächlich meine absolute Lieblingsszene ihre erste Kussszene im Schnee, weil die für mich so intensiv und knisternd war. Ich fand's einfach toll. Also ich fand's einfach toll. Ich habe so mitgefiebert und ich war so, ja, ja, endlich. Ich muss wirklich sagen, das ist eigentlich mit einer meiner Lieblingsszenen in Fourth Wing. Es gibt ganz, ganz viele andere ganz tolle Szenen und auch einfach super spannende Szenen, die ich einfach bewundernswert finde. Ich persönlich finde den ganzen Prozess cool, wie sie nach und nach einfach, wie gesagt, immer stärker wird und eben auch durch gezieltes Training und durch gezieltes Muskeltraining vor allem auch. Das funktioniert ja nicht alles immer per Zauberhand. Und das, finde ich, wird in dem Buch echt gut dargestellt. Nämlich, dass sie auch sich einfach wirklich an die Trainingsmaschinen setzen muss, um ihre Oberschenkelmuskel zu stärken. Das ist sowas Einfaches, aber ja, genau das musst du tun, Mädchen. Ne? Deren Muskeln wachsen nicht durch Zauberhand. Und das finde ich halt, ich finde, jede Szene ist einfach durchdacht. Und ja, gibt es für dich denn eine Lieblingsszene?
Also auch die im Schnee. Aber jetzt, wo wir nochmal so drüber gesprochen haben, fand ich einfach diese Szene, wo sie nochmal auf den Viadukt geht zu Zayden. Weil, wenn man bedenkt, so am Anfang hat sie halt so Respekt und so Angst gehabt, halt diesen Viadukt halt zu überqueren. Und dann das so als, oh Gott, und wenn ich falle und hier und da und da und da. Und dann, wie sie dann zu Garrick und Bodhi gesagt hat, nein, ich bin einfach seine. Und dann halt diese Angst komplett halt beiseite geschoben hat und dann halt einfach nur noch ihn gesehen hat. Und halt dieses, wir haben diese Verbindung, wir haben da irgendwas, ne, das fand ich weiß nicht, das war halt, vor allem wie er sie halt dann mit seinen Schatten halt so gehalten hat und dann so ausgeführt hat, was machst du hier, aber halt dann dieses Geste halt einfach, dass sie für ihn halt dann so alles riskiert hat, war dann schon mega schön auch. Also das ist eh so, also ich habe auch ganz oft so Bücher, ich habe jetzt auch wieder gehabt bei der Caraville-Reihe. Wenn so ein Charakter irgendwie auf die Bildfläche kommt, ne, das macht einfach das ganze Buch gleich besser. Das macht einfach, und das ist halt so die meisten Szenen. Also das sind halt die Szenen, wenn Zane da ist, dann wird das Buch gleich besser. Und dann, wenn Dane da ist, ist es dann immer so, oh, geh weg.
Ja, ich würde sagen, das fasst tatsächlich Fourth Wing und unsere Meinungen dazu ziemlich, ziemlich gut zusammen. Ja, es mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen langatmig gewesen sein. Für uns war es aber auch nochmal wichtig, die komplette Story nochmal Revue passieren zu lassen, dass wir alle fresh und mit dem aktuellsten Wissen über die Bände in Onyxdawn dann starten können. In der nächsten Folge werden wir noch etwas weiter in das Buch Iron Flame einsteigen und im gleichen Zuge auch einige Theorien diskutieren, was Onyxdawn betrifft, beziehungsweise Theorien, die auf die beiden ersten Bücher basieren. Und dann sind wir auch mal ganz gespannt, welche von unseren oder auch euren Theorien zutreffend werden. Oder vielleicht haut uns Rebecca Yarros auch komplett vom Hocker mit irgendwas komplett abgetreten, womit keiner gerechnet hatte. Ich traue es ihr zu.
Ich sage jetzt mal nichts, ich habe ja schon die 2 Kapitel gelesen. I'm sorry. Schon in dieser Triggerwarnung stand was drinnen, wo ich einfach nur hätte heulen können. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von Fourth Wing haltet, was eure Lieblingsszene ist. Wir werden euch auf Social Media auf den Laufenden halten, wann unsere Iron Flame Folge rauskommt und vielleicht können wir euch noch genau dann sagen, wann unsere Onyx Storm Folge rauskommt. We will keep you updated. Und an dieser Stelle möchten wir auch noch jemanden ganz besonderen grüßen. Inka, möchtest du das Wort übernehmen?
Viele, viele Grüße gehen raus an meine Mama, die ganz fleißige Hörerin ist von unserem Podcast. Dankeschön dafür. Sei bitte nicht allzu verstört. Wenn du dir das bis zum Schluss angetan hast, Dankeschön. Ich leere das Buch gerne mal aus.
Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram und auf TikTok für weitere Neuigkeiten rund um die Imperien oder um unseren Podcast.
Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch, ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot. Bis dahin, macht's gut und fröhliches Lesen. Eure Inka
und Michelle.
Tschüssi.